RD Sounds.
Seid ihr bereit?
Ja!
Na los, ihr müsst euch beeilen, schnell jetzt! Habt ihr alles gedacht?
Ja!
Alles gepackt?
Ja!
Euch von allen verabschiedet?
Ja!
Unsere Rakete zum Mars startet in wenigen Sekunden. Seid ihr angeschnallt?
Ja!
Wirklich?
Ja!
3, 2, 1, Start!
NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Und damit willkommen im Weltall und hier bei Mikado. Ich bin Martin Tietjen und wir ziehen heute auf den Mars und stellen uns tatsächlich eine der großen Fragen der Menschheit, nämlich ist ein Leben auf dem Mars möglich? Es wird ja immer wieder darüber gesprochen, ob es für uns Menschen vielleicht möglich wäre, auf anderen Planeten zu leben. Und eine ganz besondere Familie wurde jetzt ausgewählt, um genau das zu testen.
Die Meyers vom Mars.
Hi, ich bin Carlotta Meyer, ich bin 10 Jahre alt und ich bin Teil des größten Fails der Menschheit. Wenn ihr das hier hört, bin ich mit meiner Familie schon auf dem Mars, um zu testen, ob da normale Menschen so alltagsmäßig leben können. Allerdings gibt es ein Problem. Wir wurden vertauscht und sind die falsche Familie Meyer.
Mama, Carlotta versucht Aliens zu züchten.
Papa, Carlotta wieder ins Waschbecken gestrullert.
Kinder, euer Vater fackelt die Küche der Marsstation ab.
Und ich steck mal wieder in der Luftschleuse fest.
Die Meyers vom Mars. Ein chaotisches Weltraumabenteuer im Podcast vom NDR. Mit Lukas Nimschek von Deine Freunde als Roland Meyer.
Wie viele Übergangsjacken brauche ich denn eigentlich? Oder gibt es auf dem Mars gar keine Übergangssaison und man braucht nur Winterjacken und einen leichten Polunder für laue Sommerabende? Ich weiß es nicht.
Und Linda Zervakis als Delia.
Wenn meine Helene Fischer-CDs auf dem Flug zum Mars kaputt gehen, können die von der Raumfahrtbehörde sich schon mal auf meinen Schmerzgriff freuen.
Die Meyers.
Mit Y.
Okay, ihr habt's gehört. Die Meyers vom Mars ist unser neues Comedy-Hörspiel. Und heute feiern wir hier bei Mikado mit der ersten Folge von den Meyers vom Mars Premiere. Ab jetzt bekommt ihr also jede Woche eine Folge hier bei Mikado und überall, wo es Podcasts gibt. Vorher wollen wir aber besprechen, ob das überhaupt möglich wäre. Also nicht nur im Hörspiel, sondern auch in echt. Könnte es sein, dass Menschen irgendwann wirklich auf dem Mars leben? Um das herauszufinden, habe ich mir Weltraumexperten und eine Expertin ins Studio eingeladen. Hi Daniela, hi Tyler und Jorik, hey!
Hallo!
Hi Martin.
Mögt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und uns erklären, warum ihr echte Weltraumexperten seid? Fängst du an, Jorik?
Ja. Also ich bin nach Hause gegangen zu dem Auto von meinem Vater und dann kam meine Lehrerin und hat gesagt, ob ich hier bei Mikado bei Thema Mars mitmachen will. Und da habe ich natürlich direkt Ja gesagt.
Sehr gut. Aber du weißt ja auch recht viel übers Weltall, oder?
Ja. Dass der Mars ein Drittel so viel Anziehungskraft hat wie die Erde.
Mhm.
Und wir da deswegen auch schweben können.
Jorik, wie alt bist du?
8. 9.
Hattest du gerade Geburtstag?
30. Dezember.
Okay, das ist ein bisschen her. Dann sage ich nicht mehr herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ist das okay?
Ja.
Gut. Magst du dich vorstellen?
Also ich bin Tyler, bin auch 9 Jahre alt. Ja.
Was macht dich zum Raumfahrtexperten?
Ja, mich interessiert halt, wie der Weltraum, also wie groß der Weltraum halt ist.
Hm. Hast du eine Vermutung?
Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, deswegen. Also ich finde es schon cool, dass das Weltall so groß ist.
Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, weil man sagt ja, es ist unendlich. Deswegen hätte ich gar keine Ahnung, wie groß das sein könnte, so unendlich.
Genau.
Warum interessierst du dich für Raumfahrt und Planeten und den Mars?
Einfach halt mal so. Und weil es halt auch cool, also es ist spannend. Das Leben auf Mars wäre ja auch spannend.
Mhm.
Ja.
Jorik hatte ja gerade schon so ein paar schöne Facts über den Mars oder übers Weltall. Hast du auch ein paar für uns?
Es ist halt da sehr kalt und es gibt halt nicht so viel Luft.
Okay. Dr. Daniela Tirsch, unsere Raumfahrtexpertin heute. Hi.
Ja, hallo.
Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, also Daniela Thürsch, hast du schon gesagt, ist mein Name. Ich bin ein klein bisschen älter als die Jungs, 46. Und genau, ich beschäftige mich seit meinem ganzen Berufsleben eigentlich fast ausschließlich mit dem Mars und wie es da aussieht, wie es da früher mal aussah. Und auch mit den ganzen Mars-Missionen, die wir dahin fliegen lassen, mit den Rovern, die da rumfahren und mit den Satelliten, die um den Mars fliegen. Und analysiere die Daten, die wir zur Erde geschickt bekommen.
Du bist Planetologin im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Genau, richtig.
Warst du schon mal im Weltall?
Nein, war ich noch nicht. Und ich weiß, die Frage wird kommen, ob ich mal zum Mars fliegen möchte. Lieber nicht, jetzt wo ich weiß, wie es da aussieht. Aber was mich tatsächlich sehr reizen würde, wäre mal so ein, ich weiß nicht, so ein Flug einfach außerhalb unserer Atmosphäre und dann einmal auf die Erde schauen und dann wieder zurück. Das wäre schon toll.
Das würdest du auch gerne machen?
Mal sehen, wie es da oben aussieht. Ich kenne es jetzt nur durch Bilder. Ich bin ja noch nie da gewesen.
Ja, wie stellst du es dir da oben vor? Was hast du auf Bildern gesehen?
Naja, es ist dunkel. Wälder, ja, okay, doch ein bisschen Licht, aber es ist halt auch ganz viel dunkel. Und Planeten, dass die halt da fliegen und so.
Ja.
Und Sterne, ja.
Wir reden heute noch genau darüber, wie es da oben aussieht, wie es auf dem Mars so ausschaut. Aber wie stellt ihr euch jetzt mal so generell erstmal das Leben auf dem Mars vor, Jurik?
Also es wäre spannend, aber man müsste halt auch irgendwas haben. Weil man kann sich ja nicht immer so, wenn man eine sechsköpfige Familie ist, so 6 Raumanzüge leisten.
Weil die teuer sind?
Aber ich glaube, das ist teuer. Aber ich glaube, man kriegt das halt noch so von den Leuten, die so sagen, du fliegst jetzt zum Mars.
Ja, würde ich mir jetzt auch so denken, ne? Dass wenn jetzt quasi eine Raumfahrtbehörde sagt, ihr fliegt dahin, dass die dann die Raumanzüge bezahlen. Was glaubst du, was kostet ein Raumanzug? Pi mal Daumen?
2000?
Ja.
Mehr, viel mehr.
Viel mehr.
2 Millionen?
Daniela, was kostet es einer?
Ich habe auch keine Ahnung, aber ich schätze mal 6-stellig.
Ja.
Ja.
Also so 100.000, 200.000 vielleicht.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, vielleicht auch 3.000.
Ja, also es wäre vielleicht tatsächlich sehr teuer, wenn eine Familie es selber bezahlen müsste. Wie schaut es bei dir aus, Tyler? Wie könntest du das Leben auf dem Mars vorstellen?
Nicht so einfach, weil es ist halt nicht so einfach wie auf der Erde. Du kannst nicht so aus deinem Haus, wenn es dann ein Haus da drauf gäbe, rausgehen und sagen, ja, ich gehe jetzt mal spazieren. Ich möchte das Grüne sehen, weil es gibt da ja nichts Grünes. Also ich stelle es mir nicht so einfach vor.
Wächst da gar nichts, Daniela? Nichts Grünes?
Nein, gar nichts. Weil nach allem, was wir bisher wissen, wuchs auch nie irgendwas. Also es ist eine Wüste, eine sehr, sehr kalte Wüste. Und die ist ein bisschen rötlich, das wisst ihr ja bestimmt alle.
Ja.
Und neben dem roten Staub gibt es noch viele dunkle, schwarze Sande, ganz viele schöne, große Dünenfelder. Die sind dann schwarz auf dem Mars, die meisten. Aber ansonsten viele Berge, Täler,
vielleicht
Wüste,
auch Schluchten.
Sand. Ja, es gibt, da gibt es sogar die größte Schlucht im Sonnensystem.
Richtig.
Ja, die ist einmal so groß wie der nordamerikanische Kontinent, also wie die USA. Ost-West,
200 Kilometer,
über 4000 Kilometer ist die lang. Und bis zu 10 Kilometer tief, also
ist schon ordentlich.
Richtig groß, ja.
Ist schon ordentlich, ja. Das heißt, wir hätten aber auch viel Platz, um da neue Städte zu bauen. Wenn der Mars tatsächlich so lebensfeindlich ist, wie wir es gerade hören, warum ist es dann überhaupt eine Idee, die es ja wirklich gibt, dass Menschen da oben leben könnten? Habt ihr eine Idee?
Vielleicht könnte man irgendwie die Erdatmosphäre nachstellen und riesige Container mit Sauerstoff da hochbringen, dass man da auch Sauerstoff hat. Aber ich habe auch mal gehört, dass bei uns auf der Erde, man müsste eine Pflanze mitnehmen, die produziert auch Sauerstoff. Aber die kann man dann schlecht einpflanzen.
Also man könnte es ja mal, wenn da jemand auf dem Mars ist, könnte man ja mal eine Pflanze einpflanzen. Also
mal
theoretisch mal gucken,
ne?
Was probiert.
Man muss ja halt auch Erde mitnehmen, damit das irgendwie Boden
Erde,
hat.
Genau.
Wasser, das würde natürlich direkt gefrieren. Dann müsstest du halt auch irgendwas
warmes.
Weil
es so kalt da oben ist?
Ja.
Wisst ihr, wie kalt es auf dem Mars ist im Durchschnitt?
Minus 68 Grad.
Minus 60 Grad, genau.
Ja, okay.
Und das ist aber nur die Durchschnittstemperatur, ne? Also
im
Winter sind es bis zu minus 133 an den Polen.
Ich hätte jetzt so
aber
80
im Sommer,
gesagt.
am Äquator können es auch mal plus 20, plus 27 Grad werden.
Okay.
Aber weil die Luft auf dem Mars so dünn ist, würde Wasser trotzdem nicht schmelzen. Ja. Es würde sofort verdunsten. Das kann gar nicht flüssig sein auf dem Mars.
Aber Daniela, warum wird dann der Mars so als Option für uns gesehen?
Ja, also als Option für uns ist er das gar nicht. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich, weil der Mensch ein fantasievolles Wesen ist und weil er den Mars mal erkunden will. Aber ja, als Planet B für die Menschheit taugt er einfach nichts, weil die Lebensbedingungen da nicht für geeignet sind. Aber dass es da mal Forschungsstationen gibt und wo so kleine Krüppchen, vielleicht auch mal eine kleine Familie lebt, das ist durchaus möglich. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee
kam. Man könnte Häuser unterirdisch bauen. Das ist richtig. Also in Höhlen
wäre sowieso am besten, weil man da nämlich auch vor der Strahlung geschützt wäre.
Ja, genau, da gibt es so welche Strahlungen.
Wir suchen auch schon nach Höhlen. Es gibt auch einige.
Also da gibt es ja die Weltraumstrahlung und die Teilchenstrahlung.
Genau, UV-Strahlung und kosmische Strahlung. Und die ist auf dem Mars halt so problematisch oder so viel, weil der Mars kein Magnetfeld hat, so wie die Erde, die Strahlung quasi abschirmt. Und die dringt halt ungehindert auf den Marsboden ein und alles, was da lebt oder mal gelebt hat, wird dann sofort zerstört und zersetzt.
Okay, ich habe mir aber gemerkt von Tyler, eine Höhle wäre vielleicht eine Option für uns. Wir gehen da noch ein bisschen tiefer rein gleich, aber erstmal die generelle Frage, Tyler und Jurik, wenn man euch das Angebot machen würde, würdet ihr hinziehen auf den Mars?
Ja, aber halt nicht so lange, also man könnte es ja mal probieren.
So einen kleinen Urlaub?
Ja. In dem Hörspiel, was ich gehört habe, als ich hier hingefahren bin, habe ich gehört, dass man dann aber auch mindestens 3 Jahre da bleiben müsste. Und dann
1,5 Jahre musst du da bleiben. Also insgesamt 2,5 Jahre dauert so ein Trip. Also mindestens. Aber man muss ungefähr 1,5 Jahre warten, bis Erde und Mars wieder so nah beieinander sind, dass man vom Mars wieder zurückfliegen kann.
Es ist also gar nicht so einfach. Mhm. Wenn wir auf den Mars ziehen, gibt es da natürlich auch ein paar wichtige Dinge, die wir vorher klären sollten. Also wie wohnen wir da? Wir hatten gerade schon die Höhle als Vorschlag. Was essen wir da? Was trinken wir da? Und stimmen die Gerüchte, dass man auf dem Mars Wasser aus seinem eigenen Pipi machen muss? Das klären wir gleich nach Wieder deine Freunde von der Band Deine Freunde. Lukas, der Sänger der Band, spielt nämlich eine der großen Hauptrollen bei uns im Hörspiel, die Meyers vom Mars.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was sind das für Gestalten? Mach doch bitte die Musik aus. Wir müssen uns mal unterhalten. Was hast du dir dabei gedacht, wieder und wieder die Lieder dieser blöden Band anzuschleppen? Denn nach unserer bescheidenen Meinung, da sind du und die ganzen anderen Fans nicht zu retten. Bist du denn bekloppt? Na, wie willst du das erklären? Denk dir mal was Schönes aus. Hip, hippity hop, toll, kannst du gerne hören. Aber nicht in diesem Haus, sicherlich hast du gedacht, wir merken nicht, dass da wieder irgendwer in deinem Zimmer rappt. Doch wir haben dich ertappt, ärgerlich. Und jetzt wollen wir dir mal sagen, wer dahinter steckt. Das sind doch wieder deine Freunde. Und die verkaufen dich für dumm. Die haben einen schlechten Einfluss. Springen immer nur herum, rum, rum. Wo ist denn da bitte die Botschaft? Hat sie sich irgendwo versteckt? Jetzt sei doch bitte mal vernünftig. Und komm da endlich wieder weg. Das ist alles viel zu albern, das ist keine Kunst. Hör mal auf, die zu hören, hör doch mal auf uns. All die blöden Videos, hast du die gesehen? Da könnten wir genauso gut auch schön ins Kino gehen. Oder in den Zoo oder so, irgendwas mit Niveau, irgendwas ohne Beat und Bass. Irgendwas, wo die Oma mehr bedeutet als Schokoladenschubladen. Wie wäre das?
Wie wäre das?
Aber nein, natürlich wieder unser Kind, das den Kasper macht und rennt. Die Anlage aufdreht, bis das ganze Haus bebt und die halbe Nachbarschaft erkennt. Das sind doch wieder deine Freunde. Und die verkaufen dich für dumm. Die haben einen schlechten Einfluss. Springen immer nur herum, rum, rum. Wo ist denn da bitte die Botschaft? Hat sie sich irgendwo versteckt? Jetzt seid doch bitte mal vernünftig. Komm da endlich wieder weg, 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 komm da weg jetzt. Merkst du nicht, was hier passiert? Spürst du nicht, wie sie dir schaden? Warum hörst du denn nicht zu, wenn sogar schon die Ärzte sagen? Eines Tages wachst du auf und dann platzen deine Träume. Denn im echten Leben sind das gar nicht deine Freunde. Und die verkaufen dich für dumm. Die haben einen schlechten Einfluss. Springen immer nur herum. Wo ist denn da bitte die Botschaft? Hat sie sich irgendwo versteckt? Jetzt sei doch bitte mal vernünftig und komm da endlich wieder weg, weg, weg. Aber du singst la 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 la.
Ich bin Lukas Nimschek und spiele den Roland Meier. Hört unsere neue Familiencomedy Die Meiers vom Mars.
Ihr hört Mikado, der Podcast für Kinder vom NDR. Heute mit der Premiere unseres neuen Comedy-Hörspiels Die Meiers vom Mars. Mit meinen drei Gästen wollen wir daher heute besprechen, ob man überhaupt auf dem Mars leben kann. Und wir haben gerade mal Google angeschmissen und geguckt, was kostet denn wirklich so ein Raumanzug? Und wir haben einen gefunden, tatsächlich 12 Millionen Dollar.
Unfassbar.
Da lagen wir mit unserer Schätzung etwas weit entfernt. Und der teuerste, glaube ich, über 200 Millionen. Warum sind die so teuer, Daniela?
Oh ja, weil da extrem viel Technik drin steckt und weil die besonders viel können müssen. Also das sind ja in sich geschlossene Systeme. Die müssen extrem dicht sein, die müssen möglichst leicht sein, was sie natürlich nicht sind. Die Handschuhe sind, glaube ich, total ausgefuchst, dass die Astronauten noch ganz viel fühlen können und diese ganzen Geräte damit bedienen können, obwohl sie eigentlich richtig dicke Handschuhe anhaben. Die Helme müssen einiges ab. Also ich bin da keine Expertin. Ich habe zwar mal einen gesehen, als ich jetzt mal am Europäischen Astronautenzentrum war in Köln im Dezember, aber dass die so teuer sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Das ist schon Wahnsinn, ne?
Aber Anzüge braucht ihr auf jeden Fall jedes Mal, wenn ihr rausgehen wollt aus eurem, aus der Wohnkuppel, weil es ist viel zu kalt, ne? Die Anzüge haben ja auch eine Heizung und die schützen vor der Strahlung. Und wenn man längere Zeit unterwegs ist, muss man ja auch mal Pipi, ne? Das müssen die Anzüge auch können.
Nein.
Ja, ja, klar.
Man
die Astronauten.
Pieselt dann in den Anzug rein.
Naja, es gibt so eine Art Windelsystem, das wird dann aufgefangen. Hm.
Was das weißt du darüber?
Okay. Ich habe das irgendwo mal gelesen.
Würdest du das machen?
Nicht genau. Ich glaube, ich würde lieber nicht so weit von meinem Haus weggehen oder von meiner Basis und dann lieber in der Basis pischen.
So ein Astronaut, der zum Mond fliegt, der muss ja auch mal zwischendurch. Und die können ja da auch nicht aufstehen und hingehen. Deswegen.
Dann können wir doch direkt die Frage klären, die ich vorhin aufgemacht habe. Stimmt es, dass wir auf dem Mars unseren eigenen Urin trinken müssen?
Ja, mit dem Wasser auf dem Mars ist es ein bisschen schwierig. Also, dass man den Urin oder die Pipi wieder auffängt und wieder aufbereitet, ist sicherlich eine Lösung. Also, man arbeitet gerade daran aus der Luft auf dem Mars. Die ist ja ganz, die besteht fast ausschließlich aus Kohlendioxid, dass man das aufspaltet und daraus Wasser gewinnt. Und es gibt auch kleinste Mengen Wasser, die man aus dem Gestein tatsächlich gewinnen kann. Aber die Frage, ob das zum Trinken und zum Bewässern der Pflanzen und so reichen würde.
Ja,
ist noch nicht ganz geklärt, aber ich denke mal, aus der Atmosphäre könnte man das meiste Wasser gewinnen.
Okay.
Auf den Polkappen vom Mars ist ja auch Eis drüber. Ich frage mich, ob man da dann einen Block rausschneiden kann und das schmelzen kann. Aber ich überlege gerade, ob man das dann auch trinken könnte.
Nein, das ist alles, wahrscheinlich ist das nicht gut für Trinkwasser. Und das andere Problem ist, dass wenn wir mal auf dem Mars fliegen und da wohnen wollen, dann werden wir niemals in der Polregion landen, sondern immer ungefähr am Äquator. Also da gibt es leider kein Eis. Aber es gibt relativ viel Eis im Boden, also unter der Marsoberfläche. Wenn man mit so einer kleinen Schaufel in den Marsboden rein baggert, dann sieht man, dass da Bodeneis ist und das könnte man gewinnen. Und das muss man aber ganz kompliziert noch reinigen, weil in diesem Boden sind so ein paar Stoffe, die sind tatsächlich giftig. Deswegen kann man den Marsboden jetzt auch nicht gleich als Blumenerde benutzen. Aber da arbeiten wir dran und das kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin.
Das Wasser würde ich dann, glaube ich, nicht trinken, wenn da giftige Stoffe drin
sind. Lieber die aufbereitete Pipi.
Ich habe eine Frage.
Schieß
also,
los.
Ich frage mich, ob man den Marsboden einfach so, also mit einer kleinen Schaufel aufbuddeln kann.
Das geht ja. Der ist relativ feinkörnig, bröselig. Wir haben auch schon da mal so einen Lander landen lassen und der hat tatsächlich wie so eine kleine Schaufel gehabt und hat da reingebaggert und hat halt dieses Eis da unten drunter entdeckt. Und wir bohren auch jetzt schon ganz viel in den Marsboden, nehmen da Proben. Es gibt da ja also Gesteinsproben und Sandproben. Das geht schon. Ja,
das wollte ich dich gerade fragen, ob du uns kurz ein bisschen erzählen kannst, was du beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt machst. Also ihr habt da tatsächlich so richtige Rover oben auf dem Mars, so ferngesteuerte Autos. Und die steuerst du auch, oder?
Also wir selber vom DLR haben noch keinen Rover auf dem Mars, aber wir arbeiten zusammen mit der Europäischen Raumfahrtagentur an so einer zukünftigen Mars-Mission. Die wird ExoMars heißen und da werden wir mit einem Rover in den Marsboden bohren. Was wir jetzt, also es gibt natürlich amerikanische Missionen, die jetzt schon vor Ort sind mit Rovern und Ländern. Und wir direkt am DLR arbeiten mit Satellitendaten vom Mars. Und da gibt es eine europäische Mars-Mission, die heißt Mars Express. Mhm. Und da ist eine Kamera drauf und die haben wir quasi am DLR auch entwickelt und da draufgesetzt. Und wir betreiben die Kamera und machen die Aufnahmeplanung.
Ja.
Und sagen, wann da wo welches Bild vom Mars aufgenommen werden soll.
Ach cool. Und du steuerst irgendwas,
ich,
oder?
Ja, ich mache das nicht wir, ich. Ja, und mit den Kollegen natürlich zusammen und einem Team. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und die Bilder sind so schön. Und da kann man so perspektivische Ansichten von machen. Dass sie dann, da fühlt man sich, als würde man auf dem Mars stehen.
Ja, glaube ich.
Richtig schön.
Tyler und Jorik, ihr durftet auch schon mal in Richtung Weltall gucken. Ihr wart in der Astronomiewerkstatt der Sternwarte Hamburg.
Da durften wir tatsächlich nicht da durchgucken durch das Fernrohr in den Weltraum, weil da zu viele Wolken waren.
Okay.
Aber wir durften ein Bild von der Sonne sehen.
Ja. Was habt ihr da so gelernt und gesehen?
Also wir durften Fragen stellen und so und dann hat uns da einer fast alle Fragen beantwortet. Ja.
Was konnte man so lernen da? Was hast du gefragt?
Ich habe gefragt, warum der Pluto auf keiner Karte mehr existiert, also auf keiner Karte mehr verzeichnet wird.
Ist das so? Warum ist das so?
Weil er nicht mehr zu den Planeten gehört. Der war einfach zu klein und durfte dann nicht mehr dazu.
Och, der Arme.
Der heißt jetzt Zwergplanet, oh, der arme Pluto. Ja. Also der ist schon noch auf Karten verzeichnet, um Himmels Willen. Aber der zählt halt nicht mehr zu den neuen Planeten unseres Sonnensystems. Jetzt haben wir nur noch 8 und Pluto ist ein Zwergplanet. Dafür hat er ein Herz auf seiner Oberfläche.
Also ich meinte jetzt nicht auf keiner Landkarte mehr, sondern halt einfach nur in ganz vielen Kinderbüchern und im Internet und so wird da halt nicht so oft mehr aufgezählt.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass der Mars schon echt schwierig für uns Menschen sein würde. Also wir haben geklärt, was wir da oben trinken können oder wahrscheinlich eher nicht trinken können. Aber was können wir denn da oben essen?
Dann könnte man, mein Papa hat mir erzählt, dass man am besten eine Bananenpflanze mitnimmt. Mhm. Weil daran kann man sich am längsten ernähren.
Okay.
Die hat genug Nährstoffe.
Teil, hast du eine Idee?
Ja, also ich habe so ein richtig cooles Buch. Und da ist halt so vom Mars, das Leben auf dem Mars, ist richtig gut. Und da habe ich auch gelesen, dass man, wenn man halt so ein Haus hätte, also so eins unter der Erde, weil sollte man sein Obst und so halt das Essen anbauen in Treibhäusern, in diesem Haus, wo man wohnt. Ich habe gehört, dass die in einem Land riesige Gewächshäuser gebaut haben und die Luft dicht verschlossen haben und dann sind die Menschen da reingegangen für ganz lange Zeit und haben ihren Kot als Dünger benutzt für die Pflanzen und die Pflanzen haben den Sauerstoff produziert und haben halt das CO2, was für die Umwelt schädlich ist, aufgenommen.
Ja.
Und man hat dann halt das Obst gegessen, was dann da angebaut wurde.
Was ihr alles wisst. Ist das so, dass wir da oben theoretisch so Gewächshäuser bauen könnten, indem wir Essen züchten?
Das muss auf jeden Fall so sein, genau. Also wir können ja gar nicht das ganze Essen mitnehmen, was wir da brauchen. Und es werden Gewächshäuser werden. Es wäre noch zum Beispiel jetzt in der Antarktis, da ist es ja auch sehr kalt, fast so wie auf dem Mars. Da gibt es jetzt schon Gewächshäuser, da werden zum Beispiel Tomaten angepflanzt. Das ist ein Obst, also ein Gemüse, was sehr vielversprechend ist. Kartoffeln würden wahrscheinlich auch gut gehen, habe ich auch schon mal gehört. Aber wie gesagt, das muss alles in Gewächshäusern angebaut werden. Aber die werden nicht unter der Erde sein. So tiefe Löcher kann man da, also so große, dass man die unter die Erde bringt, das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Aber
und die Erde müsste auch entgiftet werden, oder?
Ja, tatsächlich, ja.
Wie machen wir das?
Man könnte es theoretisch mit Wasser auswaschen, weil das sind wasserlösliche, giftige Salze, die da den Boden so schwierig machen. Aber da haben wir ja wieder unser Problem. Wo kriegen wir das ganze Wasser her, um diesen Boden da zu reinigen? Ah, ja. Also deswegen ist man noch weit davon entfernt, dass das bald umsetzbar sein wird. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das klappen wird. Die Frage ist halt nur, wann.
Was schätzt du? Wann fliegen wir auf den Mars?
Also meine Schätzung ist in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts, also nach 2050, frühestens.
Also
das,
kriegen's
ich werde
doch
es
mit.
Vielleicht als alte Frau noch mitkriegen, keine Ahnung. Aber das heißt dann noch lange nicht, dass die Menschheit dann den Mars kolonisiert, sondern dass dann da kleine die ersten Schritte der Menschheit auf dem Mars passieren. Vorher werden wir sowieso erstmal ein Monddorf bauen und dann vom Mond zum Mars fliegen. So ist der Plan.
So ist der Plan. Ja, erst Mond, dann Mars.
Möglichst,
dann steigen wir quasi auf den Mond um.
Genau, ja, ja. Das ist dann einfacher, vom Mond zum Mars zu fliegen, weil man da nicht die Erdanziehungskraft überwinden muss, wenn man sein ganzes Gepäck da mit zum Mars nehmen will, sondern man schafft erstmal alles Stück für Stück zum Mond und dann vom Mond zum Mars.
Lustig. Ja, nicht nur erwachsene Wissenschaftlerin wie Daniela forschen an einer Mars-Mission und an einem Leben im Weltall. Auch Kinder. Meine Kollegin Maya Rollberg war in einem Space Exploration Camp in Walsrode in Niedersachsen. Das ist eine Ferienfreizeit von campadventures.de, in dem Kinder mehrere Tage leben und forschen. Unter anderem an einer Rakete, die man halt braucht, um zum Mars zu fliegen.
Hendrik bastelt an seiner ersten Rakete.
Hier ist einmal so ein Rohr aus Pappe und dann kommt vorne die Spitze rauf und hinten kommt dann so ein Teil rauf, damit die Rakete stehen kann.
Nicht mit Gewalt, ich weiß.
14 Kinder schleifen, schneiden und stöpseln gerade ihre Raketenbauteile zusammen. Hier im Feriencamp mit dem Motto Space Exploration. Das heißt übersetzt Weltraumerkundung. Damit alles passt, muss man die einzelnen Teile genau passend schleifen. Die 13-jährige Holly erklärt, wie es geht.
Man muss so viele Kleinteile ineinander kleben und es sieht schon ganz cool aus, aber es ist anstrengend, also es ist schwer.
Wenn die äußeren Teile der Rakete stehen, geht es um den Inhalt.
Jetzt bauen wir den Fallschirm für unsere Rakete, damit, wenn wir die Rakete in die Luft geschossen haben, die Teile wieder auf den Boden fliegen können, ohne dass sie kaputt gehen.
Denn die Raketen sollen nicht nur gut fliegen, sondern haben auch Dinge an Bord, die sicher in den Weltraum sollen. Um dann von oben aus Informationen zurück zur Erde zu schicken, erklärt Hendrik, der gerade die Knoten für seinen Fallschirm zusammenbindet.
Raketen, die werden halt in den Himmel geschossen und die haben halt Satelliten bei sich. Und die Raketen haben halt ein großes Rohr und dann sind an beiden Seiten nochmal kleine Rohre. Und dann schießt sie halt in den Himmel und das große wird dann abgetrennt, dass es halt dann nur noch die kleine Kapsel vorne gibt. Und die hat dann die Satelliten und die werden dann im Weltraum dann da freigelassen sozusagen.
Im Weltraum angekommen, genauer genommen in etwa 20.000 Kilometern Höhe, empfangen und senden die Satelliten Informationen zurück an die Erde. Zum Beispiel an Navigationsgeräte im Auto, die unsere Position und Geschwindigkeit bestimmen und dann perfekt einschätzen, wann wir an unser Ziel kommen. Oder an Fernsehtürme, damit wir Fernsehen und natürlich auch Mikado-Radio hören können. Ganz so weit hoch kommen die Raketen aus dem Space Camp heute nicht. Aber trotzdem kriegen sie einen richtigen Motor, sagt Ruben. Damit der auch richtig startet, befestigt er einen kleinen, elektrisch leitenden Metallstab außen an die Fassung für den Motor.
Es sieht aus wie diese Böller, die ich an Silvester gezündet habe. Halt nur ein bisschen größer. Und die packt man dann unten rein. Und das ist dann der Motor. Und da muss irgendwas noch Elektrisches rein, das dann diese Sprengkörper oder was das ist, anzündet und dann kommt da halt Feuer und dann fliegen die los.
Das Elektrische, das ist ein Zünder, mit dem man die Rakete per Knopfdruck startet. Das macht beim Spacecamp Alessandro Ercolani, der früher bei der Europäischen Weltraumorganisation gearbeitet hat, um den Weltraum zu erforschen und Astronauten ins All zu schicken.
Man muss immer ein bisschen sicher sein. So Motoren dürfen nur Leute, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das ist kein Spielzeug. Ja, es könnte gefährlich sein, wenn man ohne Sicherheitsmaßnahmen startet. Man braucht eine Rampe und man braucht so einen Countdown zu machen, sodass alle wissen, was passiert. Alle müssen gucken.
Auf keinen Fall sollte man so eine Rakete selber bauen. Hier im Weltraumcamp läuft das alles ganz sicher mit Hilfe von erwachsenen Fachleuten ab. Und dann geht es auch schon raus aufs Feld, wo die selbstgebastelten Raketen bei besten Bedingungen starten können. Nämlich mit ausreichend Licht, wenig Wind und ohne Vögel, die getroffen werden können.
5, 4, 3, 2, 1.
Alles klappt bestens. 14 selbstgebastelte Raketen mit Stickern, bunten Flügeln und eigenen Namen verziert schießen mehr als 100 Meter hoch in die Luft.
Cool, ja, einfach cool. Ich habe auch meinen Namen, die Sticker habe ich auch drauf gemacht, aber das war echt cool.
Ich hatte Angst, ich musste da so irgendwo drauf drücken und das war ein bisschen gruselig.
Mich hat überrascht, dass sie so hoch geflogen sind.
Die ersten Raketen sind gebaut und erfolgreich gestartet. Das ist erst der Anfang. Denn im mehrsprachigen, einwöchigen Feriencamp in Walsrode geht es auch darum, ein Team zu werden, wie echte Astronauten im All es auch werden müssen. Und natürlich den Himmel genauer zu beobachten, sagt Trainer Alessandro.
Ich hoffe, dass viele Kinder auch öfter nachts nach oben gucken und vielleicht Satelliten sehen können und auch viele Sterne und Konstellationen und Planeten. Es gibt so viel zu sehen. Manchmal ist es besser, nach oben zu gucken, statt immer nach unten auf der Handy.
Und unter dem Sternenhimmel in der Lüneburger Heide kann man das besonders gut. So wie übrigens überall auf dem Land, wo es nicht so viele Lichter gibt wie in der Stadt.
Ihr hört Mikado, euren Podcast für Kinder vom NDR. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie man auf dem Mars leben könnte, was man isst, was man trinkt. Und wir haben gelernt, dass wir eigentlich nur mit so einem Raumanzug auf den Mars raus können. Was bei mir noch eine weitere Frage aufwirft, können wir die Luft da oben benutzen oder brauchen wir unsere eigene Luft? Habt ihr eine Idee?
Wir brauchen wahrscheinlich unsere eigene Luft, weil ich habe in dem Hörspiel, was ich gehört habe, auch herausgefunden, dass auf der Erde die Luft aus einem Gasgemisch besteht und dieses Gasgemisch atmen wir dann ein und auf dem Mars ist ein anderes Gasgemisch.
Mhm.
Man könnte vielleicht Filter bauen.
Um die Marsluft zu filtern?
Die dann halt so in den Helm einbauen vom Raumanzug und dann filtert das die Luft.
Daniela, du hast sicherlich eine Idee, oder?
Genau, also mit der Marsluft gibt es zwei riesengroße Probleme. Das eine ist, dass die wahnsinnig dünn ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dünn die ist. Die ist weniger als 1% von dem, was wir hier auf der Erde haben. Das ist auch ein bisschen schwer vorstellbar, aber das ist einfach so gut wie keine Luft da. Also man würde sowieso nichts zum Atmen haben. Und das andere Problem ist, was du schon gesagt hast, dass die Zusammensetzung der Luft einfach für uns nicht richtig ist. Die besteht nämlich zu fast vollständig aus Kohlendioxid. Das ist das, was die Pflanzen einatmen und wieder Sauerstoff wieder ausatmen.
Mhm.
Aber das ist halt, und das ist das, was wir ausatmen zum Beispiel. Also das geht halt nicht. Und es ist auch Sauerstoff drin, aber das ist so wenig.
Ja.
Also es sind noch ein paar Spurengase vorhanden, aber die Zusammensetzung der Marsluft ist nicht richtig und es ist viel zu wenig. Und das ist ein weiterer Grund, weshalb wir übrigens auch diese Anzüge unbedingt brauchen.
Ja.
Weil damit die den Druck, den unser Körper einfach braucht, weil wir sind ja an den Luftdruck auf der Erde gewöhnt, dass die den Druck erzeugen, damit wir nicht einfach explodieren.
Ja. Das heißt, wir können aber auf dem Mars schon die Luft herstellen, die wir da brauchen.
Ja, wenn wir das CO2, also das Kohlendioxid, aufspalten und da Wasser und Sauerstoff draus machen.
Reicht da ein Filter, wie Jorik vorgeschlagen hat?
Nee, das ist ein ganz komplizierter Prozess, aber der wäre umsetzbar, wenn man es schafft.
Ihr beiden, habt ihr eine Idee, wie wir Kontakt halten können mit Menschen, die auf der Erde geblieben sind?
Ja, ich hab eine Idee. Also wir können Kontakt, aber es würde sich nicht so lohnen, weil es 40 Minuten hin und zurück braucht.
20.
Nein, eben 20.
Ach so, mit 40 Minuten meinst du 20 Minuten hin und 20 Minuten wieder zurück. Ja, stimmt, dann kommt es hin.
Mhm.
Das heißt, wenn wir beide jetzt telefonieren würden, wird es 20 Minuten brauchen, bis du mein Hallo hörst.
Ja.
Genau, so ist es. Ja.
Warum?
Na, weil das einfach so, also die Signale, die können ja nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen und das, weil der Mars und die Erde so weit voneinander, also es ist ja nicht immer dieselbe Entfernung, ne? Erde und Mars fliegen ja die ganze Zeit um die Sonne und da ist der Abstand mal kleiner und mal größer und wenn er ganz, ganz klein ist, dann sind es nur 56 Millionen Kilometer. Und dann gibt es ja auch Momente, da ist die Erde auf der einen Seite der Sonne und der Mars auf der anderen Seite der Sonne, dann können wir gar nicht mehr miteinander reden. Das passiert uns natürlich auch, wenn wir mit unseren Satelliten sprechen wollen, dann gibt es so ein paar Wochen, wo wir nichts zu tun haben, weil wir nicht mit unseren Geräten kommunizieren können.
Daniela, war der Mars schon immer so, wie er jetzt ist?
Nee. Das war er tatsächlich nicht, das wissen wir heute ganz sicher. Also Pflanzen gab es da trotzdem nicht, Aber der war früher mal ein bisschen wärmer. Also der hatte mal eine dickere Lufthülle tatsächlich. Und der hatte auch ganz am Anfang mal ein Magnetfeld. Ne? Und das hat dann die Lufthülle auch ein bisschen geschützt. Und es gab Flüsse und Seen. Das wissen wir ganz, ganz sicher. Und die hatten tatsächlich auch Wasser gefüllt. Ne? Also da ist jetzt nicht irgendeine andere Flüssigkeit durchgeflossen, sondern das war mal Wasser. Und deswegen kann es auch sein, dass es da vielleicht, und wir reden jetzt von echt lange her, 3,7 Milliarden Jahre, also sehr lange her, dass da vielleicht sogar mal ein paar Bakterien gelebt haben. Und danach suchen wir jetzt gerade.
Warum ist es heute nicht mehr so? Warum gibt es keine Seen mehr?
Naja, jetzt ist der Mars einfach kalt und tot. Ne? Die Atmosphäre ist weg, die Strahlung hat alles zerstört, was da mal gewesen sein konnte. Und weil die Atmosphäre weg ist, ist das Wasser jetzt verdunstet, sage ich mal, und in den Weltraum entschwunden. Oder halt in das Bodeneis und auch an die Pole eingelagert worden, auch in ein paar Minerale, also in ein paar Gesteine eingelagert worden. Das ist alles weg. Also ohne Atmosphäre kann da jetzt nicht mehr viel passieren.
Wir müssen gleich noch klären, wie wir überhaupt auf den Mars kommen. Wir haben ja gerade schon gehört, wir brauchen eine Rakete. Aber was für eine Rakete? Und stimmt dieses Gerücht tatsächlich, dass man nie wieder zurück kann, wenn man auf dem Mars ist? Mehr dazu gleich nach Lisa und Lovers on Mars. They say that we're just stupid and young. I say they're wrong, I know you're the one. If you just love me a little. We don't fit in, we're alien. We talk, but they just don't understand. Hold me and love me a little. This whole universe feels like a curse, but I found a repair. Oh, maybe we could be the first. We could be lovers flying up into the stars. Oh, maybe we could be the first. We could be lovers on, be lovers on Mars. Oh, lovers on Mars. We could be lovers on, lovers on Mars. My dreams are taking me away. Reality wants me to stay, and I'm just stuck in the middle. Okay, wir haben jetzt anscheinend fest entschieden, dass Menschen zum Mars sollen. Aber wie kommen wir da überhaupt hin? Wir haben natürlich gerade erfahren, wir brauchen eine Rakete. Aber ich glaube, die Raketen, die wir aktuell haben, die vielleicht aktuell ins Weltall fliegen, die reichen, glaube ich, nicht, um zum Mars zu fliegen, oder? Kann das sein?
Ich hätte eine Idee.
Erzähl.
Also, man könnte theoretisch in der Rakete, wenn der Treibstoff leer ist, also was sie da hat, also was die Rakete braucht zum Fliegen, die braucht ja auch irgendwas, sonst kann sie ja nicht fliegen. Mhm. Und man könnte es in einem Lagerraum lagern, also ein paar Flaschen oder so.
In der Rakete?
Ja.
Zum Auffüllen dann?
Ja, und dann geht ein Astronaut, wenn die leer ist, raus, nimmt ein paar Flaschen mit und tankt die halt ein bisschen wieder voll.
Das heißt, das ist unser Problem gerade, dass die Strecke zwischen Erde und Mars so weit ist, dass der Treibstoff nicht reichen würde?
Ja, so gesehen vielleicht schon.
Ja, naja, man muss halt extrem, also für eine Strecke müsste man halt einfach so viel Treibstoff einpacken, wie man dafür braucht. Mhm. Das kann ja dann auch mit Nachfülltanks sein. Aber das wird halt wahnsinnig teuer, weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Gramm, was man da mitnimmt, kann man, also jetzt mal ganz grob gesagt, kostet $1 Million. Weil in der Raumfahrt jedes, also man muss da immer extrem auf Gewicht achten. Und deswegen, wenn man zum Mars fliegt, nimmt man halt nur den Treibstoff mit, den man braucht, um dahin zu fliegen. Und wenn man dann vor Ort ist, dann muss man, und man möchte wieder nach Hause, was ich natürlich hoffe, dann müsste man den Treibstoff auf dem Mars erzeugen. Und da könnte man aber zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wenn man diese Geräte jetzt weiterentwickelt, mit dem wir diesen Sauerstoff aus der Marsatmosphäre erzeugen, aus dem Kohlendioxid, mit dem Sauerstoff können wir dann auch tatsächlich auch den Treibstoff herstellen, mit dem man wieder zurückfliegen kann. Aber man braucht halt gigantische Mengen.
Ja.
Also das ist wirklich so wahnsinnig viel und wahnsinnig teuer. Und die Geräte können jetzt gerade, also es gibt gerade ein Gerät auf dem Mars, das übt das und das kann so viel Sauerstoff erzeugen wie ein Baum gerade.
Okay.
Wahnsinn, 12 Gramm pro, weiß ich nicht,
ja.
Stunde, irgendwie so ähnlich. Aber es ist die Größenordnung von einem schönen Baum auf der Erde.
Aber das heißt, das ist theoretisch das Gerücht. Wenn wir zurückfliegen wollen vom Mars, brauchen wir irgendwie eine Erfindung, die Treibstoff auf dem Mars herstellt.
Ganz genau.
Weil mitnehmen können wir es nicht.
Können wir nicht.
Ach, Wahnsinn. Ist ja gut, dass wir da vorher drüber nachdenken, ne? Mhm. Nicht, dass wir erst hinfliegen und dann, ach Mist, jetzt kommen wir gar nicht zurück.
Ich glaube, das Space Shuttle hatte damals 3 Raketen und dann könnte man in die eine von 3 Raketen vielleicht einfach noch auftankbaren Treibstoff
reinmachen. Was man zum Beispiel machen könnte, man muss ja sowieso, man kann ja nicht alles, was man auf dem Mars braucht, mit einmal mitnehmen. Also wir würden, wenn wir da als Menschen hinfliegen, sowieso vorher eine Rakete hinschicken, die nimmt unser Wohnhaus mit. Dann gibt es eine Rakete, die hat die ganzen Anziehsachen dabei. Oder was weiß ich, das Gewächshaus und irgendwelche anderen Sachen. Und die werden dann vorher auf dem Mars positioniert. Und dann könnte man vielleicht auch eine Rakete unbemannt hinschicken, die den ganzen Treibstoff dabei hat. Aber ich glaube, dann den Treibstoff lieber auf dem Mars zu erzeugen, wäre vielleicht günstiger und vor allem auch weniger gefährlich. Weil stellt euch mal vor, dieses ausgerechnet die Rakete mit dem Treibstoff explodiert.
Ja, stimmt. Dann das wäre eine riesige Explosion.
Genau. Aber man fliegt sowieso vorher ganz oft dahin und schafft schon mal alles vor. Und ganz am Schluss kommen die Menschen und bauen dann alles zusammen.
Jorik, hast du eine Idee, wie lange diese Reise dauern könnte?
Ich hatte eine Idee. Aber das sind ja über 1000 Kilometer hin, über 5000, viel mehr. Dann glaube ich so 500 Stunden.
Was glaubst du, Daniela?
Also es sind ungefähr ein halbes Jahr.
Ein halbes Jahr?
Eigentlich 7 Monate. Je nachdem. Also wenn man ein gutes Zeitfenster abpasst, wenn Erde und Mars schön nah beieinander sind, dann sind es ungefähr, also mindestens 6 Monate sind es.
Okay, ich habe gerade mal nachgeschaut, das halbe Jahr wären 4.350 Stunden und ein paar zerquetschte. Also lange, darauf können wir uns einigen.
Ja.
Okay, eine wichtige Frage müssen wir noch klären, bevor wir die erste Folge der Meyers vom Mars hören. Nämlich, kann ich mich bewerben, um auf den Mars zu fliegen? Oder nach welchen Menschen wird da so für eine Mission gesucht? Das besprechen wir gleich.
Yeah.
Ihr hört den Mikado-Podcast vom NDR und bevor wir jetzt alle zum Mars fliegen, sollten wir vielleicht noch vorher mal klären, ob ich für den Flug einen Reisepass brauche und ob ich überhaupt ein Ticket bekomme. Welche Menschen werden da für den Mars gesucht, Daniela? Oder kann sich theoretisch jeder bewerben? Ja, Taylor, willst du dich bewerben?
Ja, nein, also ich kann es mir vorstellen. Du brauchst halt, wenn du zum Mars fliegen willst, vielleicht auch erstmal Übung oder so, weil vielleicht sind gerade nicht alle Astronauten, also ein Astronaut kann dich nicht hinfliegen mit der Rakete und da musst du erstmal mit dem Space Shuttle und so umgehen können, also mit einer Rakete, meine ich.
Das heißt, und Menschen wie du und ich hätten jetzt keine Chance ohne Übung.
Naja, du musst ja erstmal üben oder willst du einfach eine Rakete starten und dann fliegst du irgendwo ins Weltall?
Am liebsten ja. Ich möchte
aber dann brauchst du wahrscheinlich noch einen verschiedenen Ausweis und so.
Und braucht man einen Führerschein, ne? Braucht man einen Space Shuttle-Führerschein, Jurik?
Ja, wahrscheinlich schon. Flug-Führerschein, also für ein Flugzeug brauchst du, glaube ich. Ja.
Nein.
Also musst du erstmal.
Da hast du ja viel mehr Geschwindigkeit auf der Rakete als bei so einem Flugzeug.
Stimmt, also musst du vielleicht erstmal. Auf jeden Fall, ich sag. Übung. Du brauchst Übung. Ja erstmal Übung, um eine Rakete zu fliegen. Man kann ja nicht einfach nur los in eine Rakete reingehen und ich fliege jetzt mal los, weil dann fliegst du zum
dann
Jupiter.
Dann verfliege ich
zum
mich, absolut. Ja. Dann bräuchte ich auch ein Navi.
Oder man landet auf der Sonne halt. Also man braucht schon Übung, sage ich.
Auf der Sonne landen.
Und dann vielleicht auch einen Ausweis oder so, dass du da überhaupt hin darfst.
Daniela, wie schaut's aus? Was sind das für Menschen, die auf den Mars fliegen werden?
Ja, also vielleicht seid ihr das sogar in Zukunft mal. Also
what?
So ein Team aus von so einer Mars-Mission, das wird zusammengestellt aus Personen, die alle eine bestimmte Sache können, die man da braucht. Ne? Also ihr habt schon angesprochen, wir brauchen einen Piloten, irgendjemanden, der das Raumschiff steuern kann. Ja. Das ist der eine. Da macht man eine Pilotenausbildung und dann bewirbt man sich als Astronaut. Dann braucht man Biologen zum Beispiel, die sich da um den Anbau der Pflanzen kümmern. Da kann man Biologe sein und dann kann man sich bewerben als Astronaut, der Biologe ist. Und Geologen sind ganz wichtig, Ärzte sind wichtig. Das heißt, man hat erstmal eine bestimmte Berufsausbildung, irgendwas muss man können, was man dort braucht. Und die Leute können sich dann ganz normal tatsächlich bei den Raumfahrtagenturen, bei Ausschreibungen für neue Astronautengenerationen bewerben. Und dann beginnt natürlich die Ausbildung zum Astronaut. Da muss man dann diese ganzen Tests durchlaufen und
Also ich könnte anbieten, dass ich gute Zimtschnecken backen kann und ein bisschen moderieren kann.
Stimmt.
Tyler, was würdest du mitbringen auf den Mars?
Mich um die Pflanzen kümmern, weil ich bin viel im Garten.
Ja, sehr gut. Und Jurik, du?
Ich bin ziemlich gut in Mathe, also falls da vielleicht mal
auch
ein technisches Problem.
Das ist schon mal sehr gut. Genau, Techniker braucht man ja auch noch, die sich darum kümmern, wenn irgendwas kaputt geht, das wieder reparieren zu können. Psychologen werden übrigens auch gebraucht.
Was kannst du, Daniela?
Ich bin Geologin. Ich mache die Sachen mit den Steinen und den Sand. Und ich bin, ja, das in meiner Freizeit bin ich passionierte Gärtnerin. Das heißt, ich wäre auch ganz gut im Anbau.
Also ich würde sagen, die Truppe steht. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein Raumschiff voller talentierter Menschen hier bei uns im Studio. Werdet ihr bereit für den ersten Flug auf den Mars?
Ja!
Gut. Dann vielen lieben Dank, ihr drei, dass ihr da wart. Wir bedanken uns bei Dr. Daniela Thirsch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, bei Jurik und bei Tyler. Und wenn ihr das Weltall auch erforschen wollt, besucht doch mal das Space Exploration Camp in der Lüneburger Heide oder zum Beispiel die Astronomiewerkstatt in der Sternwarte Hamburg. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns auf dem Mars. Tschüss.
Tschüss.
So, wenn ihr jetzt die erste Folge von den Meyers vom Mars hören möchtet, gibt es sie ab jetzt in ARD Sounds. Heute dabei waren Christine Dreier, Jacqueline Bretschek, Maya Rollberg, Jonathan Seidler, Janine Albrecht und am Mikrofon war Martin Tietjen. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.